Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und ich begrüße alle zu einer neuen Review-Episode. Und während Sony sagt, sorry Spider-Man, du bist raus, du darfst nicht mehr mit den Marvel-Superhelden mitspielen, sagen wir, Spider-Man, für dich steht immer eine Tür bei uns offen. Deshalb gucken wir uns heute an Spider-Man Into the Spider-Verse, zu Deutsch A New Universe, für alle, die die deutsche Blu-ray im Regal stehen haben. Wir gucken uns an, müssen wir eine Träne verdrücken, weil Spider-Man jetzt aus dem Marvel-Universum rausgeht, oder sollten wir froh sein, dass es vielleicht nicht mehr ganz so viel Spider-Man-Content gibt? Wir gucken uns das genauer an. Es wird spannend, bleibt auf jeden Fall dran. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape. Der einzige Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Die 21. Review. Die jetzt weltweite Volljährigkeit ist, glaube ich, final erreicht. Länderunabhängig. Und zu meiner Linken, Ronny hat es eingangs schon gesagt.
Hallo, habe ich gesagt.
Hallo, hast du gesagt. Und du hast gesagt, dass wir uns hier heute was ganz Besonderes ausgesucht haben. Lieber Ronny, zu meiner Linken.
Danke, lieber Alex, zu meiner Rechten für diese wundervolle Anmoderation.
Warum?
Weil haben wir einen Spider-Man-Film in der Review haben.
Ja, und wer uns aufmerksam hört, schaut oder beides tut vielleicht, weiß, dass es da ein paar Kontroversen gab. Auf die bist du schon eingegangen. Müssen wir jetzt auch erstmal, können wir dir, ne?
Was war denn das? Ich ist so viele Sendungen
anstellen,
Update
ernsthaft?
Nummer 16.
Ja, richtig. Genau. Sony Spider-Man Recht darf nicht mehr mit Marvel mitspielen.
Ja, tragisch.
Aus Gründen.
Nennen wir es Geld.
Gründen. Aus Gründen. Aus grünen Gründen. Aber trotzdem, warum ist das für mich jetzt hier wieder eine besonders spannende Geschichte? Die besonders aufmerksamen Zuschauer und Zuhörer können sich vielleicht noch erinnern an die Top 10 2018 Episode erinnern. Und das ist trotz allem auch für mich spannend, denn ich nehme jetzt mal wahrscheinlich schon mein Fazit damit vorweg, aber das Ding war in meinen Top 10. Und es war nicht nur mein Top 10, es war auf Platz 2 und ich habe, glaube ich, in dem
Platz
Rahmen...
Platz 2 sogar.
Ich habe in dem Rahmen, glaube ich, sogar gesagt, dass es mit Infinity War, das Platz 1 war, meiner Meinung nach austauschbar ist. Ne? Manche würden also sagen, es ist für mich bester Film 2018 gewesen. Warum ist es für mich heute interessant? Weil zu dem Zeitpunkt, als wir diese Top 2018-Betrachtung gemacht haben, hattest du ihn noch nicht gesehen.
Das stimmt allerdings, ja.
Jetzt hast du ihn gesehen und ich weiß nicht, was du davon hältst und bin sehr, sehr gespannt, wo wir hier heute rauskommen. Wird also danach klingen, als wäre neu, was Ronny davon hält. Und von meiner Seite kommt dann das Plädoyer, warum er es in meiner Top 2018 geschafft hat.
Es ist ja schon mal gut, dass sich das wenigstens interessiert. Ich hätte jetzt gedacht, Fazit, du hast in 2 Minuten, stichst auf und gehst und dann lässt du mich halt hier sitzen.
Ist das eine Option?
Nee.
Oh, okay. Dann würde ich sagen.
Oder musst du nach Rambo gucken?
Steigen wir. Oder hat er schon. steigen wir direkt ein in eine, so wie ich das mitbekommen habe, als ich hier hinter den Kulissen ans Set gestolpert bin, selbstgeschriebenen Synopsis.
Du hast anscheinend das richtige Memo von meiner Assistentin bekommen.
Willst du direkt starten?
Ich starte direkt. Spider-Man Into the Spider-Verse am 13. Dezember 2018 in die Kinos gekommen.
Ja.
Also war auch einer so der letzten, der sich für die Top 2018 noch so mitqualifiziert hat. Genau. Und wir haben eine Synopsis vorbereitet und ich lese sie einfach mal vor. Zitat. Miles Morales führt ein angenehmes Leben. In seiner Schule ist er der lässige Typ, den jeder kennt. Bücherwälzen ist eher zweitrangig. Dennoch gewinnt er durch seine guten Noten. Ich fange nochmal von vorne an, okay? Nee? Das musst du cutten. Das musst du einfach cutten.
Hier wird gar nichts gecuttet. Das
also, halt, komm, nochmal. Ich halte
voll drauf.
Miles Morales führt ein angenehmes Leben. In seiner Schule ist er der lässige Typ, den jeder kennt. Bücherwälzen ist eher zweitrangig. Dennoch gewinnt er durch seine guten Noten den Zugang zu einer Eliteschule, wo er sich jedoch erstmal ins Bodenlose blamiert. Als wäre das nicht genug, wird er auch noch von einer Spinne gebissen, deren Kräfte den pubertierenden Jugendlichen ziemlich aus der Bahn werfen. Doch was sollen ihm neue Fähigkeiten bringen, wenn es doch schon eine Ikone namens Spider-Man in der Stadt gibt? Noch bevor sich Miles diese Frage beantworten kann, stößt er auf weitere ungewöhnliche Superhelden, deren Existenzen er plötzlich mit seinem eigenen Leben beschützen muss. Zitat Ende. Huch, war das rough. Ich sagte es mit dem Alkohol vor der Sendung, mit diesen Schnäpsen ist keine gute Idee.
Man merkt, dass du dein Material nicht selber schreibst.
Ja, entweder sind's.
Nee, hast du aber ganz gut erstmal zusammengefasst. Mhm. Sollen wir direkt
weitermachen?
Naja, wir haben ja hier
einfach ein bisschen hier das Verstolpern einfach schnell unter den Tisch fallen lassen und sagen, hey, Cast und Besetzung.
Echte Profis machen das doch so.
Fehlerfrei geht's direkt also weiter. Also
sollten wir irgendwas anderes machen.
Wer spielt mit? Von wem ist das? Wie viel Geld hat das eingespielt? Raffelgedöns, das ganze Programm.
Wer spielt mit? Mitspielen ist ja immer so eine Sache, weil Animationsfilm heißt, wir haben eher...
Wer spricht mit?
Yeah.
Fangen wir ganz oben an. Wer spricht die Hauptperson? Miles. Die wird gesprochen von Shameique Moore.
Ja.
Jungstar, würde ich sagen.
Ja.
Filmisch noch relativ unbefleckt. Hat man, wer es gesehen hat, in so einem Milieu-Dramedy-Dingens namens Dope gesehen, 2016. Und ansonsten ist da eigentlich nicht mehr viel.
Ja.
So ein bisschen nebenbei. Ein, zwei Seriensachen, aber sonst relativ jungfräulich unterwegs, der Kollege. Wer spricht denn hier Peter Parker, also den Spider-Man, der ihn hier versucht, ein bisschen groß zu ziehen an seiner Seite? Der wird gesprochen von Jake Johnson. Da muss ich erst an diesen gitarreklampfenden Hawaiianer denken, ja, aber nee.
Der Name ist aber, glaube ich, auch eher generisch.
Ja, sehr generisch. Nee, Jake Johnson, eher bekannt von New Girl.
Definitiv.
Irgendwie 7 Jahre mitgespielt.
Ja.
Dann hat man ihn mal kurz gesehen als nerdigen Sicherheits-Nerd in Jurassic World 2015.
Ja.
Und zuletzt hat er einen kleinen Auftritt in Die Mumie gehabt, an der Seite von Tom Cruise.
Okay. Film gesehen, kann mich ja nichts mehr erinnern von dem Film.
Aber Tom Cruise.
Ja.
Ja, der ist hängen geblieben. Gut. Ansonsten noch dabei spricht hier die Gwen, also die Spider-Gwen quasi, Hailee Steinfeld, auch ein gern gesehener Gast, über den man öfter spricht in unserer Sendung. The Edge of 17 hier in der Review gehabt von 2016, da hat sie die Hauptrolle gespielt, glaube ich, relativ groß geworden damit auch, kann man so sagen. Bumblebee, dann letztes Jahr, Transformers Spin-Off und dieses Jahr ist sie in Dickinson zu sehen, einer Apple
Plus
TV Eigenproduktion.
Korrekt. Vorrang zusammengefasst. Verhaspelfrei, ich bin begeistert.
Auf irgendeine Weise wahrscheinlich auch nach Deutschland kommen wird. Ansonsten, um es gar nicht so in die Breite zu treten, unglaublich viele andere Stimmen hier noch dabei. Zum Beispiel Mahershala Ali, Zoe Kravitz, Nicolas Cage, Liev Schreiber und Chris Pine.
Um nur ein paar zu nennen.
Guckt euch mal das Cast an auf IMDb. Den Link findet ihr natürlich wie immer in der YouTube- und Podcast-Beschreibung. Da tauchen noch so einige bekannte Gesichter und Stimmen auf.
Genau.
Deutscher Trailer habe ich mir nur mal angeguckt. Sonst kenne ich nur die englische Version. Ja.
Okay.
Fand ich okay. Ich habe dann noch gehört, dass, ich weiß nicht, ob es für den Trailer war. Da habe ich eigentlich nur so bekanntere Synchronsprecher aus dem Deutschen gehört, dass man wo dann für die endgültige Kinofassung, wo so Leute wie Kronk ins Boot geholt hat und noch so zwei andere aus der YouTube-Generation oder was weiß ich, wo man bei Amazon einen sehr starken Vibe mitbekommt, wie die Leute das finden.
Okay. Klingt natürlich nicht so
eher gut. So Medium.
Ja, also ich kann die Intention, glaube ich, dahinter verstehen, gerade wenn du den Film ansiehst, ne? So ein bisschen jugendlich hip zu wirken.
Ja.
Kann aber nur sagen, ich habe nur in OV gesehen und dabei wird es vermutlich auch bleiben für den Rest meines Lebens.
Ja.
Gerade jetzt, nachdem ich das gehört habe.
Empfehlung auch von meiner Seite auf jeden Fall OV. Gut, von wem ist das Ding? Regisseur oder Regisseure, muss Plural, man ja sagen. Ja. Mhm. Plural, es ist ein Dreiergespann. Und zwar unter anderem an erster Position nennen wir mal hier Bob Persichetti. Hat langjährige Erfahrung im Animationsbereich, fand ich sehr interessant. Hat zum Beispiel angefangen als Animateur oder hat mit im Animationsteam mitgearbeitet bei Herkules, bei Mulan, bei Tarzan, alles so Disney-Filme, 97, 98, 99, also ja, da gut beschäftigt gewesen. Dann 2011 dieses Shrek-Spin-Off, der gestiefelte Kater. Also
das wäre dann DreamWorks, glaube ich. Ne?
DreamWorks, Puss in Boots. 2015 dann noch bei Der kleine Prinz dabei. Als Regisseur eher weniger gemacht, aber schwebt sowas herum, dass nochmal so ein Puss in Boots, also gestiefelter Kater, Filmprojekt nochmal kommen soll. Und okay, er da vielleicht Regie führt. Ansonsten noch dabei, auf dem Regieposten, war relativ eng auf dem Stuhl, Peter Ramsey. Unglaublich lange Vita als Storyboard-Artist. Also die Leute, ja,
der
die...
Der kann also zeichnen.
Der kann zeichnen, die für die Filmumsetzung schon mal so malen und zeichnen. Malen ist eigentlich wahrscheinlich eine Beleidigung. Zeichnen, wie das Ganze so aussehen kann, von den Kameraeinstellungen her. Independence Day, Being John Malkovich, Fight Club, Minority Report. Dann letztes Jahr noch dabei gewesen beim Zeiträtsel Wrinkle in Time. Und er hat aber schon mal Regie geführt, und zwar bei Die Hüter des Lichts, Rise of the Guardians, also auch ein Animationsfilm von 2012.
Den fand ich ganz, ganz unterhaltsam.
Der war ganz kurzweilig, gut gemacht, ne? Ja, kurzweilig, ja, auf jeden Fall, und hat auch nicht so schlechte Kritiken bekommen, muss man sagen. Eher sowas, was man, glaube ich, dann wieder so im Weihnachtsprogramm laufen lässt oder sowas,
ja, ja, weil ja, ja, ja,
winterliches Szenario, viele Märchenfiguren, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Die Hüter des Lichts. Und an dritter Position noch dabei, Rodney Rothman. Hat er bis jetzt Qualitäten beim Schreiben gesammelt,
ja,
so für die Vita, zum Beispiel zwei vom alten Schlag, also Crutch Match 2013 oder 22 Jump Street 2014. Genau, und
jetzt spannen wir nämlich direkt den Bogen zu den restlichen Kreativen, glaube ich. Ist ja wieder alles Vetternwirtschaft gewesen.
Ja, ohne Ende, und es zieht sich hier wie ein roter Faden durch. Ja. Drehbuch, Idee und Drehbuch letzten Endes von Phil Lord. Der ist meistens an der Seite von Chris Miller anzutreffen.
Genau.
Die haben zum Beispiel gemacht Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2009. Dann 21 und 22 Jump Street, also
Correct.
2012 und 2014 mit Channing Tatum und Jonah Hill. Dann das Lego-Movie gemacht, super erfolgreich. Zweiter Teil waren sie nicht mehr komplett dabei.
Hat man gemerkt?
Kann man sagen. Kann man sagen, hat
weil
man
tatsächlich
gemerkt, ja,
sind die so ein Stück weit aktuell. Wir haben das ja bei den ganzen Netflix-Amazon-Deals und wer sich welche kreativen Leute quasi unter die Fittiche holt, erwähnt, die sind so ein Stück weit ein Garant für, wir machen was Neues, Verrücktes. So ein bisschen der hier dieses, weiß ich nicht, J.J. Abrams Schweizer Taschenmesser, um Franchises quasi in die nächste Generation zu heben.
Ah. Lustig,
Next Generation.
Lustig, schnell, für, innovativ.
Genau. Ne, also 21 Jump Street, super abgefahren, eine ganz andere Richtung gebracht und startklar gemacht fürs nächste Jahrtausend. Lego-Movie, überhaupt gar keine Erwartungshaltung reingegangen, mega umgehauen vom ersten, fand ich ganz großartig. Und jetzt hier wieder an Bord und alles grundverschieden. Aber wenn du weißt, wer die sind, wofür die stehen, unverkennbare Handschrift eigentlich für was anderes.
Ein bisschen zu abgefahren für das Star Wars Universum. Wir hatten es hier in der Star Wars Solo A Star Wars Story Review letztes Jahr,
richtig,
auch
richtig,
2018. Die sollten da erst Regie führen.
Creative Differences.
Haben auch angefangen, Sachen gedreht und dann gab es Zoff am Set und dann hat man sie quasi gegangen.
Ja.
Und dann standen sie nur noch als ausführende Produzenten irgendwo im Abspann.
Richtig. Ron Howard hat das übernommen und quasi nichts von dem bereits gedrehten hat es eigentlich dann den Weg in den finalen Film gefunden, weil es wäre eigentlich ganz spannend,
mal oder zu sehr, sehen, sehr wenig zumindest,
genau, was die Vision da gewesen wäre.
Ansonsten treffen die beiden wieder zusammen in Artemis 2021, ein Film, der angekündigt wird. Ich glaube, es ging so in Richtung Sci-Fi ein bisschen. Ich habe es gar nicht mehr genau auf dem Schirm. Es gibt auf jeden Fall noch nicht so viele Informationen.
2021, ist okay.
Da werden beide wieder Regie führen. Ansonsten sind sie manchmal so ein bisschen getrennt. Einer produziert, einer führt Regie. Oder
umgekehrt oder beides. Umgekehrt, oder ja.
Anzutreffen. Und weiter am Drehbuch auch hier nochmal Rodney Rothman, der auch mit Regie geführt hat. Wie gesagt, eher sonst so ein Schreiberling, hat auch hier mitgeholfen. Harte Fakten, schnöder Mammon, immer ein Thema hier in unserem Podcast. Was hat das Ding gekostet? Und ich fange direkt an. 90 Millionen US-Dollar.
Ist schon auf der teuren Seite, was Animationsfilme betrifft, gibt teurere, gibt mittlerweile auch eher seltener welche die weniger gekostet haben, wenn du heutzutage,
muss ich gleich mal gucken, ja,
wenn du heutzutage einen soliden Animationsfilm machen musst, dann landest du einfach so bei 100 Millionen. Ganz spannend ist tatsächlich, dass hier ja nicht der Anspruch auf Realismus dahinter stand, sondern sich kreativ auszutoben und Sachen anders zu machen. Und ich glaube, da kommst du günstiger, ne, weg vom Budget her. Aber er sieht unfassbar teuer aus.
Ja. Also ich würde so formulieren, man sieht die 90 Millionen.
Und mehr.
Weil ich habe gerade nochmal geguckt, im Vergleich, The Lion King, der dieses Jahr kam, der hat 260 Millionen gekostet.
Ja gut, das ist halt das Disney-Geld, ne?
Oh mein Gott, das ist schon viel aber für dort, einen Animationsfilm.
Dort ganz klar, aber ja, das ausgerufene Ziel, Animationsfilm so nah wie möglich an die Realität ran.
Ja, ne, fotorealistisch auf jeden Fall.
Genau, ja. So, das war ja nie der Anspruch bei Spider-Verse, da ging es ja um was ganz anderes.
Aber so schließen wir hier, ne, das
90 Ding erstmal. Millionen ändert nichts daran, dass es relativ teuer war.
Ja.
Die es gab keine großartigen AAA Superhelden Animationsfilme bisher. Es gibt da eine ganz große Trickfilm Bagage auf DC Seite, die wirklich irgendwie so 2-3 pro Jahr Direct to DVD Blu-ray. Qualitativ schwankt das, aber unterm Strich eigentlich immer ganz solide. Auch Marvel macht das so ein bisschen, sind aber da haben den Markt nicht wirklich so Fuß gefasst, wie das DC gemacht hat. Da siehst du natürlich, dass das Budget deutlich geringer war, weil Direct to DVD Blu-ray, ne? So, jetzt aber hier direkt Kinoauswertung, das kennen wir so noch nicht. War neu. Also durchaus ein gewisses Risiko da. Aber mit 90 Millionen unterm Strich, angemessenes Commitment dahinter, dass da auch was Ordentliches bei rumkommt.
Ja.
Nächstes, aber letzten Endes ein Risiko und es hat sich unterm Strich durchaus bezahlt gemacht, glaube ich.
Ja, Startwochenende in den USA hat 35 Millionen eingebracht. Ich glaube, da
wäre mehr gegangen, glaube ich.
Ja, ich glaube, da hat man schon kalte Füße bekommen. Nichtsdestotrotz, zum Schluss ist man in den USA mit 190 Millionen rausgegangen.
Da ist also noch was, da kam also ordentlich was nach. Könnte ja durchaus sein, dass irgendwie sehr, sehr, sehr gute Reviews extrem geholfen haben, glaube ich. Und interessant ist ja immer noch der Rest der Welt.
Da kam auch nochmal ungefähr das Gleiche oben drauf. Nämlich insgesamt sind es dann 375 Millionen geworden.
Das ist bei 90 Wareneinsatz plus Werbung, wo wir ja meistens nochmal so viel einrechnen, dann.
Also klarer Erfolg.
Klarer Erfolg. Es hat jetzt keine Bäume ausgerissen. Und meiner Meinung nach, gerade zum Beispiel, gerade in Deutschland, wäre, glaube ich, mehr drin gewesen. Also ich glaube, da so der letzte Groschen ist da generell in dieser ganzen Marketingkampagne, glaube ich, nicht übergegangen, dass du dir hier wirklich so ein vollwertiges Riesenevent bekommst als Animationsfilm. Das ist nicht so eine kleine Nischen-Animationssache, die ganz cool sein könnte für die Obernerds.
Webst du ja gerade schon wieder dein Fazit ein?
Möglicherweise. Nein, es ist halt ganz schwierig, es rüberzubringen. Spider-Verse und irgendwie 5, 6, 7, 8 Spider-People ist halt schwierig, glaube ich, da die Leute ranzubringen. Und ne, Spider-Man ist ja ganz generell so ein schwieriges Thema. Ne? Gibt's eine neue Origin-Story? Muss ich Comics gelesen haben dafür? Ist, glaube ich, schwer in einem Trailer oder mit Promomaterial.
Schwer in einem Trailer?
Schwer. Die Leute dann ins Kino zu bewegen.
Komplett meine Schiene, denn dieser Film ist wirklich komplett bei mir unterm Radar langgeschossen.
Das ist ja schade eigentlich.
Ja, du hast ja dann gesagt, Platz 2 für dich in den Top 10, hast es ja damals auch begründet und ich saß daneben, kann ich so schon absolut nachvollziehen, wie du das erklärt hast und wie du das wiedergegeben hast, aber bei mir hat es keine Rolle gespielt. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall einen Trailer gesehen, hab's aber auch da für mich nicht rausgelesen, ob das jetzt was für mich ist oder eben nicht. Und deshalb lag der bei mir länger rum.
Und ich glaube, man kann an dem Einspielergebnis ablesen, dass es vielen Leuten so ging wie dir. Und spannend wird ja jetzt, haben sie was daraus gelernt? Hast du dich jetzt nachträglich irgendwie geärgert? Ja, wir werden sehen. Nichtsdestotrotz
hat man ja noch eine kleine Belohnung bekommen.
Genau, in Form von unglaublichem Erfolg bei den Kritikern. Also unglaublich hohes Rating.
Und?
Und die Krönung natürlich.
Ein goldener Briefbeschwerer.
Ja, nicht nur einer. Golden Globe, Oscar in aller Regel in einem Jahr, wenn ein Pixar-Film kommt, kommst du an Pixar nicht vorbei. War in dem Jahr so. Und trotzdem ist er da vorbeigezogen, hat da eigentlich alles abgeräumt, war der Animationsfilm des Jahres oder der Awards Season, ja, wie auch immer du es nennen möchtest. Hat mich unheimlich gefreut damals. Gerade mit dem, weil es halt Thema Superhelden ist, was gerne mal ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, bei den Oscars zum Beispiel.
Ach so, okay.
Richtig, richtig schön, weil hier was anderes entstanden ist, was nicht so von der Stange ist und dann entsprechend auch solides Einspielergebnis hingeliefert hat und bei den Kritikern gut ankam.
Aber hat sich der Oscar auch gelohnt? Das alles und viel mehr erfahrt ihr nach der Werbung. Bleibt also, nee.
Oh my God.
Wir haben ja noch ein bisschen was hier vor uns. Art Direction. Es gibt ja prinzipiell keinen richtigen Kameramann oder Kameradepartment, was man jetzt nennen kann. Deshalb habe ich hier mal ein bisschen die Leute vom Art, von der Art Direction rausgesucht. Und da zeichnen sich verantwortlich bei Spider-Verse Dean Gordon unter anderem. Der war auch oder hat angefangen oder war lange Zeit unterwegs als Background Artist, also hat so Hintergründe gemalt, wo man dann quasi die Figuren reingezeichnet hat. E-Man, Bravestar, 80er Jahre, der Typ ist quasi ein Urgestein der auch schlechteren amerikanischen Animationskunst.
Was hat er da gerade gesagt?
Komm, He-Man, Bravestar, ja, ne? Große Dinge unserer Kindheit, aber muss man sagen, auch aus heutiger Sicht. Animationstechnisch.
Aus heutiger Sicht, ja.
Gab's da Besseres. Dann auch viele Disney-Filme gemacht, zum Beispiel Aladdin war er dabei und hat dann aber die Art Direction geführt bei Die Schlümpfe, das verlorene Dorf 2017.
Muss ich gestehen, ist an mir vorbeigegangen.
Ja, ist irgendwie auch
ganz weit oben auf meiner Liste.
Ja, auch das. Aber leider nicht gesehen. Ansonsten noch dabei Patrick O'Keefe. Der hat eher bei Videospielen angefangen, zum Beispiel Dead Space 2 und 3, 2011 und 2013.
Ja, große Dinger.
Ja, große Dinger. Und war dann dabei, ich glaube auch, Art Direction Hotel Transylvania 3, 2018. Den habe ich noch nicht gesehen. Ich fand
Guilty Pleasure-Reihe von meiner Seite. Ich fand die alle irgendwie extrem unterhaltsam, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet.
Ja.
Bin sogar einer, der sagt, möglicherweise stärker geworden, ähnlich wie bei Kung Fu Panda, ähnliches Phänomen.
Echt? Sind die stärker geworden sogar?
Naja, also ich fand den zweiten fast unterhaltsamer dann als den ersten, unterm Strich.
Ja.
Und fand das, also die drei jetzt nicht unbedingt, aber ja.
Ich finde den Stil halt mega auch, ja, wie es gemacht ist. Und der Regisseur und Schreiber, jetzt muss ich gerade den Namen nochmal gucken, Gendy Tartakovsky, der kommt ja jetzt mit Primal demnächst.
Mhm. Ja.
Mit der Serie. Da hat kam jetzt auch ein Trailer irgendwann letztens raus, hat es noch in kein Update geschafft. Vielleicht ziehen wir das irgendwann nochmal zu Rate, weil das fand ich doch, sah nach einem sehr interessanten Projekt auf Adult Swim aus.
Definitiv. Ist auf jeden Fall
aber wir kommen vom Thema
an. Auch da wieder eine Runde, die gezeigt hat, dass extrem viel Erfahrung mitbringen und auch guten Stuff produzieren können.
Nichtsdestotrotz gibt's trotz fehlender Kameraleute dann jemanden, der beim Schnitt und bei der Montage so ein bisschen aushilft, wahrscheinlich um das Ganze so ein bisschen runter noch zu kriegen. Und da zeichnet sich Robert Fisher Jr. verantwortlich. Und der hat zum Beispiel bei beiden Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen Teilen auch den Schnitt übernommen. Also 2009 und 2013, die ja auch von Lord und Miller sind, haben quasi hier den Kollegen einfach mitgenommen.
Ja, und es ist, Schnitt und Montage, kommen wir vielleicht nochmal drauf. Kann man nicht genug erwähnen. In der Folge wahrscheinlich.
Dann mache ich erstmal noch schnell mit der Musik weiter und die steuert Daniel Pemberton bei. Ein Brite, auch mit Computerspielen angefangen. Zum Beispiel 2008 hat er den Score zu Little Big Planet gemacht. Dann 2015 einer der ersten größeren Filmsachen Codename Uncle. Vorher sonst unglaublich viele Serien und so Shorts und Kurzfilme und bla. Im gleichen Jahr auch noch 2015 Steve Jobs gemacht, wobei ich mich gar nicht mehr da groß an Filmmusik erinnern kann, ehrlich gesagt. oder?
Nee.
Weiß ich gar nicht mehr, was da groß kam. Auf jeden Fall dieses Jahr dann beigesteuert noch den Soundtrack zu Yesterday und zu Motherless Brooklyn, der jetzt noch im Dezember in die Kinos kommt, mit Edward Norton in der Hauptrolle. Und er macht den Score zu Enola Holmes, also dem Film zur Schwester von Sherlock Holmes mit Millie Bobby Brown.
Und Henry Cavill.
Yes. Der auch bei Codename Uncle zum Beispiel mitgespielt hat. Um nicht, den Kreis zu schließen.
Nicht verwandt, nicht verschwägert, aber ja. Ja, so auch das eine solide Vita.
Na, kann man nichts falsch machen.
Jetzt.
Dann würde ich sagen, kommen wir zur tieferen Analyse.
Ich bitte sehr darum, ja.
Muss die Stimme da noch tiefer ziehen in der Post und so einen Gewittersound unten drunter legen.
Klar.
Dass das so epochale Ausmaße bekommt.
Ich notiere mir die kreativen Input auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine.
Noted. Gut, ich habe zwei Hypothesen vorbereitet.
Hat er?
Ja, die sind richtig bold, richtig ihr dick auf den Tisch geschmissen.
Uiuiui.
Ja, komm, es wird dich freuen. Es ist ein richtiger Alex Pleaser hier. Okay, Hypothesen. Ich lese zwei Sachen vor, die wir versuchen zu widerlegen oder zu bestätigen in unserer Analyse. Hypothese Nummer 1. Spider-Verse ist der innovativste Animationsfilm aller Zeiten.
Oh, da kommt nichts, keine Einschränkung mehr, uneingeschränkt.
Ja.
Nice.
Und Spider-Verse ist der beste Spider-Man-Film.
Hm, interessant.
Auch interessant.
War tatsächlich eine meiner Hypothesen, ja.
Ich
hatte mir auch Gedanken gemacht mal, was ich vielleicht einstreuen könnte.
Wollen wir die Sendung direkt abbrechen, weil wir wieder auf einen grünen Zweig kommen?
Ja,
oder?
Ich resette nochmal den Timer und starte nochmal die Aufnahme.
Gut.
Ja.
Wer macht dann den Bad Cop, wenn wir neu anfangen?
Hast du was Schlechtes? Weil
ja, ich habe hier so einen Kontrapunkt.
Oh, okay.
dann mache ich einfach weiter, komm.
Ja, mach mal.
Pro und Contra. Mhm. Kontrapunkt. Ist es relativ knapp bei mir, kann ich relativ schnell drüber fliegen und dann merkt man schon, glaube ich, wo meine Richtung hingeht. Das Drehbuch, die Story, das ist so auch so ein Ding von Lord und Miller. Das ist, hat ein hohes Tempo, ist super schnell, ist witzig, Szenenwechsel, ja. Unglaublich hohes Erzähltempo einfach nur. Dann kommt hier noch dazu, dass man unglaublich viele Charaktere hat. Und das führt für mich so ein bisschen dazu, dass man gerade die verschiedenen
Spider-People
von der charakterlichen Seite natürlich nicht so unglaublich gut beleuchtet bekommt.
Richtig, also ähnliches Problem, wie du es zum Beispiel jetzt bei den Avengers-Filmen hast eigentlich. Ja. Ne? Das heißt, im Idealfall kennst du die Figuren schon oder und falls nicht, und das ist ja hier eher der Fall, oder ist es? Ist halt so eine Mischung, ne? Also bei den Avengers-Filmen zum Beispiel, nehmen wir sie mal als Beispiel, da haben die meisten einen Standalone-Film gehabt.
Genau.
Du hattest Zeit, die kennenzulernen und musst dann damit eigentlich keine Zeit mehr verschwenden. Hier ist das bis zu einem gewissen Grad sogar auch so, weil sie spielen so ein bisschen damit, ne? Mit diesem Klischee, dass du eigentlich sagen würdest, und da macht der Film sich auch einen Spaß draus und instrumentalisiert das ja. Und das ist meiner Meinung nach eine super smarte Variante, dich halt an irgendwie 6, 7 verschiedene Spider-People mit Origin-Stories ranzuführen. Dieses, wir erzählen das euch jetzt nochmal, wie das war. Und du sitzt eigentlich im Kino und denkst dir, oh mein Gott, nicht schon wieder. Und dann wird es aber halt so schnell runtergerasselt, dass ich finde, das war die beste Variante, um dich an dieses große, bunte Cast ranzuführen. Weil unterm Strich sind es irgendwie alles Spider-Man, People.
Women,
Spider-People, ne? So. Das heißt, irgendwo war immer irgendwie eine Spinne und sind Superkräfte involviert. So, und wenn du das als Baseline eigentlich aus dem Weg geschafft hast, dann erzählst du da kurz eine Origin-Story, ja, die haben dann da nicht groß irgendwie, kannst jetzt wenig Exposition machen, ne?
Naja.
Und
wie ist dazu gekommen? Wer hat wen verloren? Auf welche tragische Weise?
Das wird, auch das wird ja so ein Stück weit irgendwie mit reingewebt.
Ja.
Und von daher, ja, ich kann es prinzipiell verstehen, aber mit der Prämisse, was gezeigt werden soll, bin ich der Meinung, haben sie trotzdem, ne, trotz des Kritikpunkts, die beste Variante gefunden, wie du es rüberbringst. Und tatsächlich, ich habe den jetzt mittlerweile auch mit anderen Leuten gesehen.
Wie du guckst Filme mit anderen Leuten?
Oh, Ronny, wir müssen da noch mal sprechen. Und du, wie gesagt, ich bin gespannt, was du jetzt sagst. Ich hätte gedacht, das ist so der abschreckendste Punkt, gerade für die, die jetzt vielleicht nicht unbedingt alle Figuren schon irgendwie aus irgendwelchen Comics kennen. Und gut gelöst.
Mhm.
meiner Meinung nach, hat dann überhaupt nicht irgendwie abschreckend mehr gewirkt. Also hat es ja den Zweck erfüllt unterm Strich.
Ja.
Würdest du auch so sehen? Trotz Kritikpunkt?
Ja, trotz Kritikpunkt kann man so sagen, trotzdem super Einführung der einzelnen Charaktere. Trotzdem geht natürlich ein bisschen Tiefe verloren. Also gerade der
charakterliche Tiefe, ja.
Gerade der Anime-Charakter, der halt drin vorkommt, der ist doch schon halt so relativ kurz reingestrickt und das ist ein bisschen schade. Ja. Gibt natürlich Möglichkeiten, Sequel, Spin-off, irgendeine andere Verwertung, wo man das natürlich noch vertiefen kann.
Möchtest du jetzt drauf eingehen oder darf ich das am Ende fragen?
Dann reden wir darüber.
Bestens.
Und dann komme ich halt schon zu den Pros.
Besser ist, ne?
Und ich fange halt ganz oben beim Art Design an.
Ja.
Art Direction hier schon groß hervorgehoben. Zwei große Punkte, die für mich wichtig waren oder die für mich den Film halt sehenswert gemacht haben, ist zum einen das drauf fußen auf dieser Comic-Vorlage, natürlich, ganz ehrlich. Also man hat verschiedenste Stilmittel von Comics übernommen, sei es jetzt die Anordnung von Bildern in so einem Comic-Strip,
ja.
Dann die gestalterischen Mittel, dass man also Schatten gestaltet hat mit
so Cell-Shading-Look.
Cell-Shading-Look, dass man wirklich haarfeine Linien benutzt hat, um Schatten zu zeichnen, dass man Punkte benutzt hat, wie
um die Flächen zu füllen.
Wie es im Comic ist, also wie es im Druckverfahren ist, um Schattierungen und Verläufe darzustellen. Man hat kein Motion Blur benutzt, um Bewegung darzustellen, sondern hat dieses Motion Smearing benutzt, was man teilweise auch im Comic hat, also dass man Konturen doppelt zeichnet, Arme mehrfach sieht, einfach, dass man denkt oder dass man wahrnimmt, es sei in Bewegung und dass man auch gar keine Schärfentiefe sieht im ganzen Film, was mir erst so ein bisschen nachträglich im Film aufgefallen ist. Man hat ein bisschen getrickst, ja, aber man hat prinzipiell keine Schärfentiefe, sondern man arbeitet mit Farbverschiebungen, wie es auch im Comic oder im Druck mal vorkommt, dass Farben nicht eins zu eins übereinander stehen. Und hier wird das quasi alles, was außerhalb der Fokusebene ist, wird quasi so mit Farbverschiebung dargestellt.
Aber trotzdem alles ganz
gut dargestellt.
Trotzdem alles aus dem Computer, ne? Nicht
trotzdem,
gezeichnet.
Trotzdem alles.
Und wir haben ja auch, und du hast es. Also ist ja schon gesagt, es wurden auch nicht halt 24 Bilder, die man ja in der Regel im Kino hat, animiert, sondern es wird immer halt auf jeden zweiten Frame animiert.
Nicht immer,
aber so weitestgehend 12 Frames, was ja dann immer zumindest im Kopf, weil du die Bewegung ne, vervollständigst, ja du immer direkt verbindest mit was Gezeichnetem.
Mhm.
Weil man es eher daher kennt, ne? dass diese Flüssigkeit ausbleibt. Außer dort, wo sie dann da ist. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf.
Ja.
Genau. Aber es war halt klar der Ansatz zu sagen, wir wollen uns es ist so eine Ode an die Comics. Und ich meine, es gibt ja einen Grund, warum Comics Comics sind und warum Filme sind. Und das in der Regel ist es halt ganz schwer. Es glaube ich auch, also es gibt einen Grund, warum es zwei unterschiedliche Medien sind, weil sie eben ne, unterschiedliche Ansätze haben, aber hier wurde, glaube ich, gerade vom Art Design extrem smarte Art und Weise gefunden, das zu verheiraten, zu zelebrieren, dass das die geistige Grundlage von allem ist, ne? Und das hört ja da nicht auf, auch die Einblendung von, wie wir es aus den 60er Jahren Batman-Film kennen, mit Pew Pow, haben alle ihre Berechtigung oder der pointierte Einsatz von irgendwelchen Sprechblasen tatsächlich, die durchs Bild fliegen oder die stehen. Alles gut lesbar, simpel gemacht und all das. Also es wurden ganz viele gestalterische Elemente verwendet, die man aus Comics kennt, aber so, dass sie in einem Film funktionieren.
Und man treibt ja noch auf die Spitze. Es gibt ja mehrere Frames, also mehrere Szenen im Film, wo man dann wirklich animierte Frames, wirklich eins zu eins in Comicbilder transformiert hat und die für Bruchteile einer Sekunde kurz im Bild wirklich zu sehen sind.
Genau.
Und das fand ich schon ganz cool, weil das poppt dann ab und zu so ins Bild und also mehr Tribut kann man ja dann eigentlich gar nicht zollen. Und die Regisseure oder Art Director haben ja auch gesagt, sie haben schon versucht, den Film fast in jeder Szene so zu gestalten, dass du jetzt quasi überall im Film anhalten könntest.
Freeze-Frame und es sieht aus wie aus dem Comicbuch.
Wie aus dem Comic, ja.
Das haben sie, das, da können wir sagen, Mission Accomplished.
Ja.
Würde ich sagen, definitiv. Also die Cinematografie insgesamt ist absolut genial. Die Bilder sind wunderschön. Eigentlich jedes Bild. Du hast einfach gemerkt, du hattest hier jetzt jede Menge kreative Köpfe und alle haben in irgendwie Interviews gesagt, die Aufgabe war schon immer irgendwie weiterzugehen als vielleicht so der Standard aktuell ist, was Verrückteres zu machen, was auszuprobieren, dass sie wohl die Freiheiten hatten, das zu tun, was auch nicht immer so gang und gäbe ist, gar nicht bei Sony, da kommen wir vielleicht eh gleich nochmal zu. Hallo Spider-Man. Und das merkst du. So, also Art, das ganze Art Design, das Art Direction, glaube ich, extrem happy, die Leute, die da, glaube ich, sich austoben konnten.
Ja. Ging quasi nahtlos in meinen zweiten Punkt über. Ich habe es ein bisschen aufgetrennt zwischen Comicvorlage in der gestalterischen Umsetzung quasi genutzt und zweiter Punkt war bei mir eher so die Inszenierung. Du hast gesagt, Framerates.
Ach so, ja.
Man spielt so ein bisschen, das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ist jetzt irgendwas kaputt, falsch eingestellt, weil es halt wirklich zu ruckeln scheint.
Ja.
Teilweise gibt es dann aber Szenen, wo es dann doch mit 24 Frames komplett läuft und dann doch wieder, wo der Hintergrund zwar mit 24 Frames läuft, aber die Figur nur mit 12, also wie nannte man es, on twos oder so, animiert wird, dass quasi die Figur nur alle 2 oder 3 Frames dann in eine neue Animation übergeht. Die Animation an sich, die Komposition, wie sie zusammengebaut haben mit dem Comic, nahtlose Übergänge ist schon halt echt Next Level, muss man sagen. Und habe ich halt so auch noch nie gesehen irgendwo.
Das ist, glaube ich, da kann man zumindest, was den audiovisuellen Teil trifft, schon mal das Fazit geben.
Also Batman, Splash Booth, Cell Shading, wie es jetzt bei Amazons Undone ist oder was, auch immer irgendwo schon mal aufgetaucht, aber dass man alles so nahtlos verwurstet. Und es gibt ja auch unzählige Making-ofs auf YouTube, wo sie sagen, wir haben alles 3D animiert, dann wird es aber teilweise halt in 2D nachgezeichnet, miteinander verwoben. On top noch das, Animation hier und dort. Und
dadurch ist was entstanden, das es in der Form noch nie gegeben hat.
Komplex, ne? Unglaublich komplex. Was es zu einem
audiovisuellen Meisterwerk einfach macht. Ne? Da kann man jetzt über den Plot vielleicht oder über den ganzen Rest sagen, was man möchte. Aber alleine auf der Ebene runtergebrochen, da wird einem was geboten, dass man einfach so, dass es so noch nie gab.
Ja.
Und dafür schon mal, ne? Ja. Next.
Story, komme ich direkt zu dem Punkt, den du gerade angerissen hast.
Ja.
Hat mir auch sehr gut gefallen, obwohl es natürlich relativ einfach gestrickt ist. Es geht um Superhelden, prinzipiell erstmal. Klar, die sich irgendwie zusammenraufen müssen, um irgendein Problem zu lösen. Klar. Was ich aber hier gut fand, ist einfach dieser Mix, dass man es schafft, irgendwie eine neue Origin-Story zu erzählen.
So, das ist ja jetzt
aber so halb neu.
Das ist ja erstmal eigentlich langweilig, ne?
Ja.
Aber es gibt ja so grundlegende Unterschiede, ne? Ja, jetzt sagt man ja, Origin-Story von dem neuen Spider-Man. Ja, aber
Spinnegebissen.
Genau, Spinnegebissen, stimmt. Aber wir haben die Origin-Story zumindest von Peter Parker Spider-Man halt jetzt schon oft gesehen. Super dramatisch, überepisch, ne? Hier mit großer Kraft kommt große Verantwortung, bla blub, ne? Extrem tragend alles. Und Miles ist halt irgendwie nicht nur durch das Milieu einfach, sondern als Typ, wie er ist, ne, auch einfach komplett anders. Und dadurch ist die Origin-Story auch viel leichter zu nehmen, ne? Ich meine, du hast ganz gleich am Anfang eigentlich so, du wartest die ganze Zeit darauf, dass er gebissen wird, und dann wird er gebissen und ist so antiklimaktisch, ne? Ist so ein puff, verdammte Spinne hat mich gebissen, was soll der Scheiß, ne? So, und kein zweiter Gedanke mehr verschwendet. Und er ist ja dann eher nicht derjenige, der sagt, boah, ich muss mit dieser Verantwortung und boah, die Leute, die ich liebe und bla, sondern er sagt, ich brauch das nicht. Ich bin hier in der Welt, da gibt's den schon. Was soll ich denn jetzt noch? So, lass mich halt in Ruhe mit dem Kram, ne? Ich will ja eigentlich, bin nur Pubertät, ich habe mit mir zu tun. Schon okay.
Ja.
Und das ist genug anders, finde ich. Damit es trotzdem, ne, wir kriegen die ja so nebenbei miterzählt.
Genau, nebenbei halt, weil das ist ja nicht alles, sondern du hast die Origin-Story, die neu auf links gedreht wird, erzählt wird. Du hast dann trotzdem noch sehr prominent so eine Geschichte, wo es um Freundschaft und Zusammenhalt geht, die klar immer mal so ein bisschen versucht, die Tränendrüse irgendwie hervorzulocken oder halt sich so ein, zwei Klischees bedient, warum nicht, aber ansonsten halt sehr solide und gut erzählt ist. Und dann verflechtest du das Ganze noch mit so einer Multiverse-Story, wo du quasi deinen Superhelden irgendwie einfach mal 7 hast und dann noch so eine weltenübergreifende Story in dieses Universum und in diesen Film bringst.
Wenn
und das ist extrem rund, ne?
Ja, wenn du das erzählst, ist das eine Sache, wo eigentlich jeder Zuhörer oder Zuschauer, der den noch nicht gesehen hat, sagt, Jetzt habt ihr mich abgehängt. Das ist unmöglich, das zu in einen 2-Stunden-Film vereinbart zu machen.
Und wenn, dann ist
das
es ist mega cheesy oder so.
Genau, also wenn entweder ist es scheiße oder es funktioniert nicht, irgendwas kommt zu kurz, aber es funktioniert.
Ja.
So, und das ist halt unglaublich beeindruckend.
Ja.
So, und dann klar kommt da dieses hohe Erzähltempo, das du erwähnt hast, zum Tragen. Du hast noch diesen Spaß mit der Mentorenrolle des anderen Peters, ne, der da Miles so ein bisschen unter die Fittiche nimmt. Der Humor kommt nicht zu kurz, funktioniert trotzdem auch mit den etwas ernsteren Momenten, nichts wirkt irgendwie fehl am Platz. Und dann noch diese Story zu erzählen mit einem riesigen Superheldencast und einem Multiversum-Problem und du hast dann eben und diese Origin-Story mit drin, die aber, weil sie eben nur so nebenbei ist und nicht quasi Hauptcharakter ist, wirkt sie halt sehr gut, ne? Mhm. So, und nicht so, wie wir es halt aus den letzten ganzen Spider-Man-Filmen kannten schon. Und da spielt der Film ja auch konstant mit, ne? Du hast ja sogar Szenen aus den alten Filmen teilweise nachempfunden nochmal, mit dem ihr genau, habt das doch ja. alles schon mal gesehen. Ja. Ne? Wir brauchen das, ist ja jetzt alles.
Zug eingehalten, Boote gerettet, Brücken überspannt.
Genau. Ne? Also für alle, die quasi die Spider-Man-Filme gesehen haben und die vielleicht auch gut fanden, ist da auch ein bisschen was dabei. Und damit wird halt eben so gespielt, mit dem ihr kennt das alles schon, wir brauchen das nicht nochmal erzählen und wir gehen eins weiter ja. für euch.
Du hast gesagt, Humor kommt nicht zu kurz. Ich würde eins weitergehen und sagen, das ist sogar so ein Mittel und so ein Merkmal von Phil Lord und Chris Miller, dass Humor halt hier auch ganz klar als Verbindungsstück halt funktioniert. Dass du so unglaublich viel komplexe Masse hast, zu einem Brei verrührst. Aber der Humor, das gar nicht zu dick und Slapstick-mäßig zusammenhält. Klar, es gibt 1, 2, 3 Slapstick-Szenen, die sind schon ein bisschen
die gibt's.
Noch humoriger. Ja. Aber der Humor an sich hält das gut zusammen. Du hast dieses hohe Tempo, was aber nie überfordert und trotzdem auf der anderen Seite auch nicht zu viel auslässt, obwohl man ja sagt, ja, ich habe ja gesagt, Charaktere an 1, 2 Stellen werden zu wenig beleuchtet. Und trotzdem schaffst du es, hatten wir schon vorweggenommen, trotzdem irgendwie alle in ein Boot zu holen, alles zu etablieren, was du wissen musst, selbst auch die Backstory so ein bisschen vom Kingpin, also dem bösen Gegenspieler.
Zumindest so ein bisschen Dreidimensionalität zu geben, ja.
Und schaffst das dadurch alles gekonnt zu etablieren, ne? Rundes Ding auf jeden Fall.
Genau, was den Humor betrifft, ich persönlich mag ja den Humor, der jetzt nicht irgendwie die Pointen dann irgendwie ausreitet bis zum Ende, das kann lustig sein, ja. Aber hier sind es eher so One-Liner, die tatsächlich eher so im Beisein, wo du denkst, hat das gerade wirklich gesagt, weil schon in der Situation, dieser Situationshumor, ne, ja. Der ist natürlich reingeschrieben, aber der ist am Rande da und ist mega zweckmäßig irgendwie.
Ja.
Ob das jetzt dann die Donut-Einblendung ist, also den Donut zurückschmeißt oder in da seinem inneren Monolog da mit sich selbst beschäftigt, meine Güte, ist die groß. Das ist so, es ist einfach so
Kleinheit, ne?
Das ist halt genau mein Ding, dieser Payoff, dass du so einen lustigen Payoff hast, dafür, dass du dranbleibst und zuhörst, bei diesem hohen Tempo halt. Ja.
Für mich 2 Szenen sind auch, wo ein Spaziergänger diese verunstaltete Laterne sieht und sieht, ja, das ist doch garantiert ein Banksy, ne? Oder die Szene, wo er halt zum ersten Mal versucht, ein Gebäude zu überspringen, weil er aus den Comics kennt, das ist das und das Gebäude, er muss drüber springen, epochale Musik, er macht sich warm und dann hat er Schnitt und er geht mit seinen quietschenden Turnschuhen doch wieder die Treppe runter, weil es ihm doch ein bisschen zu hoch ist, das Gebäude. Und
versucht nochmal eine Nummer kleiner.
Ja, genau. Ja. Das sind halt so Momente, die sind halt auch sehr schön geschrieben und das sind auch so Sachen, die haben mich halt bei Wolkig mit Aussicht auf Leichtbällchen schon extrem gekriegt, obwohl es natürlich nochmal 3, 4 Ecken überdrehter war, das Ganze. Das aber da hast du auch den Humor eigentlich so schon gehabt.
Genau, oder beim Lego-Film.
Ja,
beim ersten war es genau. Fand ich auch genauso.
Genau. Ansonsten, was das Ganze noch gut zusammenhält, ist für mich die Musik vom Film.
Soundtrack mega stark, also Sunflower hat's ja auch in die Charts geschafft, ne? Das war ja auch so das Aushängeschild.
Genau, 2 Sachen nehme ich. Zum einen für mich die Auswahl an Popmusik, also an real existierenden Künstlern, die man da lizenzmäßig reingeholt hat. Sunflower von Post Malone und Sway Lee. Und der Score an sich noch von, jetzt habe ich seinen Namen wieder vergessen.
Nee, das,
von Pemberton, Daniel Pemberton.
Der Score mega fett, ikonisch genug. Meistens auch gerne mal eine Schwäche, gerade bei den Marvel-Filmen, ne? Da sind sie besser geworden mittlerweile, aber ne, wer kann sich noch irgendwie groß an, weiß ich, den Score von Doctor Strange oder Thor erinnern, ne?
Ja.
Gut. Hier habe ich es direkt auch im Ohr, treibt auch sehr häufig,
Unglaublich, ja.
Gerade in den super abgefahrenen Action-Choreos, wo du ja eigentlich, und deswegen habe ich vorhin extra gesagt, audiovisuell, also die visuelle Flut ist halt da, ne? Du bist ja komplett, die Bilder sind ja teilweise, überfordern dich ja förmlich, sollen sie ja auch, ne? Durch Kontrast, durch die Menge an Schnitten, Bildern, teilweise Overlays, Muster, die gezeigt werden. Und dann hast du noch so eine Musik, die das halt dann auch alles untermalt, dich wirklich förmlich unter Druck setzt.
Ja.
Und das fügt sich dann halt so zusammen.
Was mir beim Score noch aufgefallen ist, wie ich finde, ist diese schon eine sehr deutliche Spannbreite, die du hast. Du hast ja sonst immer so Filme, was weiß ich, Grusel, Drama, da hast du zwar irgendwie 20 Stücke auf dem Score, aber sind relativ ähnlich instrumentalisiert, klingen ähnlich, haben ein ähnliches Schema. Und hier finde ich doch, hast du extrem viel Sachen. Also hast wirklich eher so einen typischen Score, also orchestral, der so ein bisschen Spannung aufbaut. Ja. Dann hast du poppige Sachen mit den typischen Rockinstrumenten, hast auch mal ganz rockige Sachen, hast aber ganz oft auch dann so ein Agententhema, finde ich so. Also klang für mich so ein bisschen raus, wenn es dann so, gerade wo Miles dann seine Rolle findet, hast du so, ja, wie soll ich sagen, es klang für mich so ein bisschen nach so einem Agentenfilm.
Da muss ich noch mal drauf achten, glaube ich.
Ja, hör noch mal in den Soundtrack rein, ich kann es gerade schwer beschreiben, weil der Soundtrack ist ja auch voll mit gefühlt 40 Tracks.
Ja.
Und dann halt hervorgestochen für mich ist halt The Prowler und The Collider. Es sind so zwei Sachen auf dem Soundtrack, die sich quasi mit der bösen Gegenseite beschäftigen.
Genau, The Prowler ist ein gängiger Bösewicht aus den Comics auch.
Stimmt,
hier genau. Auch vertreten.
Und genau, The Collider, also die Maschine, um die es geht.
Genau.
Und da kommen dann so Synthi,
das ist schon sehr experimentell, ne?
Genau, das ist halt auch sehr eigen, aber das ist halt auch dann für den Film sehr ikonisch und webt sich, jetzt fange ich auch damit an, sehr oft dann in dieses Filmthema ein.
Es gibt quasi dem Prowler zum Beispiel vor allem förmlich eine eigene Stimme.
Genau. Das kommt auch noch dazu, ne? Ja.
So.
Ja.
Und ja.
Geiles Thema und Soundtracks, die wir, glaube ich, auch schon hervorgehoben haben in unseren Reviews, war zum Beispiel Sunshine, wo wir gesagt haben,
oh, ja.
Wenn du die zwei Tracks davon hörst, dann weißt du, das ist Sunshine. Edge of Tomorrow war da auch mit dem Hauptthema ganz vorne mit dabei. Und den Score durch die Bank weg würde ich auch nur empfehlen und halt gerade mit Collider oder so auch ikonisch möchte ich hier nochmal in den Raum werfen. Also können Sie dir auch in anderen Sci-Fi-Filmen vorstellen, aber
genau,
passt dir perfekt rein. Die Spannweite von dem Soundtrack unglaublich breit, unglaublich groß, unglaublich viel dabei. Setzt dem Ganzen so das Sahnehäubchen oben drauf.
Genau.
Ja. Volle Zustimmung, ja.
Volle Zustimmung, ja.
Verdammt.
So. Dann versuchen wir das mal irgendwie alles einzuholen, gerade in Verbindung mit deinen Hypothesen vielleicht. Oder hast du noch groß irgendwas?
Ja, wir können ja wieder versuchen, so eine Art Fazit zu machen.
Ja.
So ein Schlusswort. Eine Hypothese war ja, klar, ist der beste Animationsfilm aller Zeiten. Und da musste ich schon überlegen, was gab es denn so in den letzten Jahren? Und ja, da gibt's viel Anime, Miyazaki, unglaublich kreative, viele Ideen, unglaublich viele andere Filme.
Man muss natürlich sagen, die Pixar-Filme, die ja in der Regel Oscar-prämiert sind,
Pixar,
sind immer ganz, ganz, ganz stark, ne?
Auch da innovativ von den Geschichten.
Richtig, innovativ von den Geschichten, von den
auch visuell natürlich immer bahnbrechend.
Visuell eindrückend, immer gerne, also auch ganz unterschiedliche Sachen. Aber trotzdem saß ich gefühlt die letzten, weiß ich nicht, 10 Jahre nie im Kino bei einem Animationsfilm und habe wirklich ganz bewusst gesagt, was haben die denn da jetzt gemacht? Das habe ich so noch nicht gesehen. Mir ist gar nicht klar, wie das überhaupt technisch möglich ist halt. Und das hört ja nicht auf. Du denkst ja, in der ersten Viertelstunde, meine Güte, ist das beeindruckend. Und die haben ja da noch, da ist ja noch Luft nach oben, da ist ja noch Spiel bis zum großen
und
Finale.
Das Ding,
ne?
Geht knapp 2 Stunden.
Und also die Finalsequenz ist halt einfach nur so trippy. Anders kann ich es nicht beschreiben.
Das
weiß
stimmt
ich nicht.
Allerdings, ja.
Ich war im Kino streckenweise überfordert.
Ui.
Ich habe ihn in 3D gesehen.
Mm.
Das war mir zu viel. Brauche ja 3D sowieso nicht. Und das war in 3D wirklich, dass ich gesagt habe, meine Güte, ich weiß, dass das hier was ganz Besonderes ist, das ich gerade gesehen habe. Aber ich freue mich auch, den nochmal in Ruhe in 2D auch auf der Blu-ray dann zu gucken.
Oh nee, 3D könnte ich mir vorstellen.
Und einfach klar zu kommen und auch einfach zu würdigen, was da passiert. Weil ich glaube, ich habe hier gerade einfach mindestens ein Drittel verpasst, was schade drum ist, ne? Weißt du? Und von daher hätte ich gesagt, ja, es ist eine Debatte, die man führen kann, glaube ich, durchaus, ob das der beste Animationsfilm ist in Summe für das, was er halt vereint und Neues schafft.
Auch Pixar werden immer ausgefeilter, die Sachen. Andere Animationsfilme gehen eher so Richtung Fotorealismus. Dann hast du ja Animes, klar, haben ihren ganz eigenen Stil. Du hast ja, das, ja, auch das Lego-Movie, möchte ich hier nochmal erwähnen, wo ich auch dachte, na, ist das jetzt Stop-Motion oder nicht?
Wahnsinn, ne?
Aber unglaublich gut gemacht.
Aber das alle auch Mikrokratzer, Fotorealismus, ne?
Ja, auch Fotorealismus. Auch die Mikrokratzer auf den Lego-Figürchen, alles so Nachgaben, wo du ja denkst, das ist aus meiner alten Spielzeugkiste raus. Aber hier diese, wenn man unseren Podcast folgt, sind wir immer Fans von Sachen, von so einer Remix-Kultur, wo man sagt, da hat man Sachen zusammengeworfen, das funktioniert unglaublich gut und deshalb finden wir es auch irgendwie unglaublich gut, weil es was Neues erschafft dadurch.
Ja.
Ja, und das funktioniert hier perfekt. Und die zweite Hypothese, Spider-Verse ist der beste Spider-Man-Film. Muss ich mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich bin ja nicht so der mega Superhelden-Fan, das hat man an ein, zwei Sachen schon so durchgehört.
Was?
Was? Ich fand die Sam Raimi-Trilogie damals ganz cool mit Tobey Maguire. Das war ja auch so einer der ersten Superhelden-Filmreihen, die überhaupt kam. Möge man dann auch von dem zweiten oder vor allem von dem dritten so halten, was man möchte. Dann fand ich es schon unnötig, irgendwie 5 Jahre später das Ganze mit Andrew Garfield nochmal neu aufzuziehen, weil auch die Origin-Story da nochmal breit getreten wurde, wieder gesehen hat, wieder.
Technisch gesehen eine andere, wenn man jetzt in den Comic in die Details gehen möchte, weil
aber das Prinzip, ne?
Amazing Spider-Man hat eine andere Origin-Story als Spider-Man.
So, und dann kam nochmal der zweite Reboot innerhalb kürzester Zeit, dann mit Tom Holland, zum ersten Mal in Civil War aufgetaucht. Erster Film dann 2017 Homecoming und jetzt dieses Jahr Far From Home nochmal nachgelegt.
Wobei es da, meiner Meinung nach, war die beste Lösung, die du haben konntest, wenn du nochmal einen neuen Spidey einführst, indem sie gesagt haben, wir machen einen Spin-Off, aber wir erzählen nicht die Origin-Story nochmal. Das kennt ihr schon.
Das und das war auch mega angenehm.
Ja. Ja. Du hattest, und trotzdem gab es ja gewisse Parallelen, ne? Ich sag nur Tony Stark als der Onkel Ben. Mhm. Denk mal drüber nach.
Ja.
Was passiert denn mit Tony? Ja, so, egal. Und wie geht's weiter?
Weiß ich nicht.
Mit
noch ein Anzug?
Mit Tom Holland. Gar nicht. Nee, egal.
Ja. Schweigesekunde gerade eben eingelegt.
Also, ja, ich sehe es ähnlich. Spider-Man, der erste von Sam Raimi, war halt einfach damals der, glaube ich, tatsächlich einfach die Superhelden-Genre nochmal wirklich in der, so ein Wegbereiter für das MCU würde. Ja, so würde ich mich aus dem Fenster lehnen, durchaus.
Salonfähig gemacht,
hat mich damals absolut umgehauen. Audiovisuell mega, was da ging halt. VFX endlich auf dem Weg der Besserung. Ich schaue dich an, Episode 1. Und ich fand die Amazing Spider-Man-Filme gut, aber ich habe verstanden, dass die Leute so gesagt haben, wozu jetzt eigentlich der Reboot und nochmal eine Origin-Story? Was soll das? Deswegen fand ich geil, wie Marvel und Disney das gehandelt haben mit der Einführung von noch einem dritten Spidey.
Shake hands und ab damit.
Genau.
Ab
und dann und jetzt einfach eine neue Story erzählen, ne? Ja. Irgendwas einfach was ein Original Content halt, nicht immer wieder das alte breit treten, ne? So, und hat wunderbar funktioniert und jetzt müssen wir halt gucken, wie es weitergeht.
Update 16, wir haben drüber gesprochen, Sony, Disney konnten sich nicht auf einen weiteren Lizenzdeal einigen.
Was rückblickend tatsächlich interessant ist, Amazing Spider-Man 2 hat irgendwie 700 Apple-Stückchen eingespielt als Flop, Lizenz an Disney gegeben, damit die machen können, super erfolgreich gewesen. Er hier eigentlich kommerziell auch nicht der große Wurf gewesen, aber in Kombination mit Venom, der irgendwie kommerziell einigermaßen war, haben sie jetzt gesagt, ne, weißt du was, wir holen uns das alles wieder zurück, wir sind Sony, wir kriegen das hin. Der war meiner Meinung nach ähnlich erfolgreich wie der Superflop Amazing Spider-Man 2. Ich habe keine Ahnung, wer da den Rechenschieber in den Abacus bei Sony bedient und auf was von der Grundlage da Entscheidungen getroffen wurden.
Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall erfolgreich genug, um zu sagen, man lässt das Gerücht in der Luft schweben, es wird einen zweiten Teil geben. Es gibt ja auch
nicht
noch
nur
eine Post-Credit-Scene, die dümmlich ist, aber sehr witzig und so ein bisschen schon mal zeigt, was noch so geht.
Ja.
Was ist denn noch angekündigt? Habe ich gar nicht auf dem
Schirm. Animationsserien. Du hast dich ja selber beschwert.
Na, über die Charaktere.
Genau. Und dass die ein bisschen, dass da Potenzial ist, die zu erzählen. Das Design war cool. Ich glaube, die Figuren kamen alle cool an und ich weiß jetzt gar nicht, was alles schon wirklich bestätigt ist, aber das Universum soll nicht nur mit Filmen weiter ausgebaut werden, sondern auch mit Spin-off-Serien.
Okay.
Und alles davon unterschreibe ich aktuell. Bin ich voll dabei. Love it.
Das längste Fazit unserer Podcast-Geschichte, glaube ich. Ich
versuche ja nochmal fazitieren gleich.
Ich versuche mal zusammenzufassen, die zwei Hypothesen. Für mich einer oder der beste Animationsfilm aller Zeiten, weil man hier wirklich einfach mehrere Sachen zusammengeworfen hat zu einem sehr, sehr guten oder perfekten Guss. Nahtlose Übergänge, hat dadurch was visuell völlig Neues geschaffen. Sounddesign hast du auch gesagt, Musik kommt noch oben drauf. Alles super rund und passt sehr gut zusammen und macht es für mich dadurch auch zum besten Spider-Man-Film. Zum einen, weil es jetzt noch kein Mehrteiler ist, der irgendwie an Qualität verliert oder ein paar Jahre später sagt, ja, kann man nicht weggucken, aber mehr auch nicht. Amazing Spider-Man genauso, wo man nicht den Grund unbedingt gesehen hat, warum es nochmal kommt. Oder jetzt Tom Holland, wo man gesagt hat, ja, ist irgendwie reingerutscht, aber auch gerade Far From Home wäre für mich jetzt auch keine Offenbarung, wo ich sage, so, oh, Wahnsinn. Und jetzt vielleicht eh wieder raus aus dem MCU, von daher dickes Brett hier gebohrt mit dem Ding und ja, Daumen hoch.
Das freut mich extrem. Ich habe schon gesagt, ich habe ihn jetzt diverse Male gesehen, gerne auch mit Publikum. Ihr wisst, wer ihr seid, wenn ihr euch das anhört, anschaut, wie auch immer. Und ja, alle haben gesagt, das war nicht nur gut, sondern das war schon mehr als das. Was ich super finde, denn, und wir haben schon gesagt, wenn du jemanden kurz erzählst, worum es geht, Multiversum mit etlichen Spider-People und du kennst die Figuren nicht, das alles unter einen Hut zu bringen, mit so neuartigen Visuals und ich glaube, da würden das wirkt erstmal abschreckend. Funktioniert aber hier, wie gesagt, wir sind immer Fan davon, wenn verrückte Ideen, wo Leute sagen, dass wenn wir das zusammenbringen, dann entsteht da was Neues, das es so noch nicht gab. Und das funktioniert dann auch noch. Dann finden wir das richtig geil. Von daher ist die Review hier genau richtig aufgehoben in unserem Portfolio. ich habe eingangs eh schon gesagt, dass es halt ganz großes Tennis ist. Also Platz 1.5 in meinem Top 2018. Bester Spider-Man-Film, ja, definitiv. Brauche ich gar nicht eigentlich lange überlegen. Und das sage ich als Superhelden-Fan. Bester Animationsfilm, können wir mal eine halbe Stunde Special, glaube ich, machen, wo man da, glaube ich, Pro und Contra abwägen kann. Ja. Aber lässt sich auf jeden Fall jede Menge, lassen sich da Argumente finden. Ich freue mich extrem, dass er bei dir auch so positiv angekommen ist, wie ich gehofft habe, dass er bei jedem positiv ankommt. Von daher ein uneingeschränkte Empfehlung, falls ihr es noch nicht geschafft habt, euch dieses Ding hier zu geben, weil ihr da was geboten bekommt. Das habt ihr einfach so noch nicht gesehen, gehört. Und damit würde ich sagen, haben wir es im Kasten.
Sehr mein gut. Lieber. Wenn es noch andere Leute gibt, die Alex gerade nicht angesprochen hat, die diesen Film gesehen haben oder auch nicht gesehen haben, dann würden
wir
uns
viele Subscriber wir haben, es gibt keine
über eure Meinung freuen. Wollt ihr denn jetzt gucken, wie findet ihr das Ding? Ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten die Glocke gerne bei YouTube drücken, um kein Video mehr zu verpassen. Ansonsten Instagram, Twitter und oder Facebook gibt's auch noch, gerne unter dem Hashtag
NSRT Podcast, als NSRT Podcast auf allen sozialen Medien vorhanden und
der Link zum
dopen Store mit den dopen Shirts.
Auch in der Video- und Podcast-Beschreibung einfach mal klicken. Boom. Und da bedienen. Ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche zu einer Folge.
Oi, meine Güte, letzte Woche war ich's. Diese Woche ist er's. Aber wir können schon mal zumindest sagen, einschalten, zuhören, anklicken, auf whatever, jeden Fall. Lohnt sich. Diese Folge war großartig, aber nächste Folge
wird bombastisch.
Da ist alles anders.
Party hard. Ich würde sagen, bleibt auf jeden Fall dran. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.